So, ich möchte gern fortsetzen. Wir haben uns also in der im ersten Vortrag so ein bisschen beschäftigt, wie sieht ein Linux-System grundsätzlich aus und wo kommt Linux her, was hat es für einen, ich sag mal, kulturhistorischen Hintergrund. Und wir wollen jetzt im zweiten Teil uns ansehen, etwas genauer, welche Konzepte prägen ein Unix- oder ein Linux-System? Wodurch hat es seine Mächtigkeit? Die beiden Begriffe Files und Prozesse haben vorhin in dem Bild, was Sie gesehen hatten, schon mal eine Rolle gespielt. Also diese beiden zunächst abstrakt erscheinenden Begriffe werden also vom Unix-Kern oder vom Linux-Kern als Konzepte implementiert und in Anwendungen und damit den gesamten Betriebsform oder Betriebsweise eines unter Linux arbeitenden Rechners dann zur Verfügung gestellt. Wir wollen sie uns jetzt ein bisschen im Detail und genauer ansehen. Wir wollen anfangen mit dem File-Begriff oder dem Begriff der File-Systeme. Ich verwende bewusst den Begriff File und File-Systeme und nicht Datei und Dateisysteme. Wir werden gleich noch sehen, warum das so ist, aber im Kern trifft es das. Also wenn Sie mit den Begriffen Dateien und Dateisysteme umgehen können, dann ist es das im Wesentlichen. Wir warten, bis sich der Schirm wieder beruhigt hat. Ist nicht ganz klar, woran das liegt, muss irgendwelche Störungseinflüsse hier geben im Signalspiel. Aber wir haben ja schon gesehen, es beruhigt sich wieder. Seien Sie etwas geduldig, bitte. Okay. Wir wollen uns also angucken, was ist kennzeichnend für den Umgang mit Dateien in einem Unix-System, in einem Linux-System. Erstmal ist der Begriff Files und Filesysteme ein grundsätzliches Konzept, eines der grundlegenden Unix-Konzepte und prägt die gesamte Ein-Ausgabe-Arbeit der auf einem Unix-System oder Linux-System arbeitenden Programme. Also nicht nur die Arbeit mit Dateien, sondern darüber hinaus die gesamte EA-Arbeit. Also auch insbesondere den Umgang mit Geräten. Das wird in einem Unix-System einheitlich über Files und Filesysteme gemacht. So, als würde sich doch nicht mehr beruhigen. Nicht so. Was gibt es für Files? Muss ich mir erzählen, muss ich ohnehin. Als erstes das, was Sie kennen aus der Arbeit auch mit anderen Systemen natürlich, sogenannte reguläre Files, das ist das, was man üblicherweise eben als Dateien bezeichnet. Also reguläre Files gibt es natürlich in dem Unix-File-System als ganz selbstverständlich, mit dem Aspekt, dass ein reguläres File eine irgendwie geartete Folge von Bytes ist. Etwas anderes interessiert den Linux-Kern nicht. Also er nimmt insbesondere keine inhaltliche Interpretation vor. Den Linux-Kern interessiert auch nicht die Benennung von Files. Also ob das File .txt oder .jpeg oder irgendetwas heißt und dass man daraus irgendetwas ableiten könnte, das ist dem Linux-Kern völlig schnuppe, wie Sie Ihre Dateien benennen. Also Name und Inhalt haben keine Korrelation. Auch die Art und Weise, wie ein Name aufgebaut wird, generell nicht. Das Einzige, was der Linux-Kern über eine Datei weiß, ist, dass es eine Folge von Bytes ist, die man lesen und schreiben kann. Und demzufolge enthält dann eine Datei tatsächlich auch nur solche Zeichen, die irgendwann mal eine Anwendung geschrieben hat. Also der Kern selber schreibt dort nichts hinzu, um irgendwelche Kennzeichen zu setzen oder ähnliche Dinge. Erste Stunde hat es funktioniert. Hey, Wahnsinn. Danke. Ja, die Technik, ne? Okay. Also, die nächste Art von Files, die es in Unix-Dateisystemen gibt, sind Verzeichnisse. Sie kennen vielleicht eher den Begriff Ordner. Im Unix- oder Linux-Umfeld verwendet man eher noch den Begriff Directories. Also Verzeichnisse, die quasi die Struktur eines Dateisystems dann letzten Endes bilden. also ein Verzeichnis enthält Verweise auf Dateien. Insofern ist ein Verzeichnis in einem Unix-Dateisystem auch nichts anderes als ein File mit einer bestimmten Struktur. Aber das ist eine Struktur, die der Unix-Kern quasi kennt. Also eine Art Tabelle, so kann man sich das vorstellen. Auf der einen Seite steht der File-Name und auf der anderen Seite steht eine Nummer. Und diese Nummer ist ein Index, der in dem Dateisystem den Zugang zu den zugehörigen, ja, im Endeffekt wirklich File ermöglicht. Es ist ein sogenannter Kopfsatz oder auch Inode genannte Konstruktion, die quasi dann das File tatsächlich beschreibt. Also im Verzeichnis enthält nichts weiter als eine solche Abbildung. Name auf so eine Nummer und diese Nummer verweist dann tatsächlich auf die eigentliche File-Beschreibung, wenn man so will. Da kommt dann noch dazu, was da alles dazugehört. Weiter gibt es sogenannte Special Files. Diese repräsentieren Geräte. Sie finden also die Geräte in einem Linux-System mit im Filesystem unter einem bestimmten Namen. Kann man dann sehen, wie die aussehen. Und typischerweise eben in dem Verzeichnis /dev, wie Devices. Daher kommt das. Und insofern ist die Arbeit mit Dateien, also mit regulären Dateien und Geräten quasi vereinheitlicht. Sie haben Namen dafür, File-Namen, Pfadnamen. Daneben gibt es noch eine Menge von weiteren Spezialausprägungen von Files, sage ich mal. Dazu gehören solche Dinge wie symbolische Links. Ein symbolischer Link ist ein Verweis eines Namens auf einen anderen Namen. Da wird also quasi nur ein Verweis gesetzt in einer symbolischen Form. Also ein Name verweist auf einen anderen Namen. Es gibt eine Menge weitere solcher Spezialfiles, die will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, was das alles ist, vielleicht nur, wenn wir es mal gehört haben, named Pipes, Unix Domain Sockets und eine große Anzahl weiterer entsprechender Spezialfiles. Sollen sich an der Stelle nicht weiter interessieren. Filesysteme nun bilden halt die Organisationsstruktur für die Files und das Wesentliche ist daran, es ist eine hierarchische Struktur, eine hierarchische Baumstruktur, die sich über ein logisches Gerät, das kann eine Plattenpartition sein, das kann eine Diskette sein, das kann auch so ein USB-Memory-Stick oder etwas Ähnliches sein. Also dort drin liegen Filesysteme mit einer solchen Struktur. Die beginnen immer mit einem Wurzelverzeichnis und darunter liegen dann die weiteren Verzeichnisse, die genau wieder so aufgebaut sind, wie oben schon genannt, und dann eben die Verweise auf die eigentlichen Dateien in diesem Filesystem enthalten. Diese Filesysteme, die jetzt also mehrere existieren können, je nach Medium, Plattenpartition, USB-Memory-Stick, Diskette, CD-ROM, was Sie immer haben mögen, werden im Unix-Sinne untereinander montiert. Montieren heißt, dass man den Namensraum des Filesystems, das sich auf einem bestimmten Medium befindet, also zum Beispiel eben alle Files, die auf einer Diskette sich befinden, und dort im Filesystem bilden, die binden Sie in den Namensraum Ihres Filesystems, das Sie schon haben auf der Maschine, was vielleicht losgeht von Ihrer Festplatte, ein an eine bestimmte Stelle. Und dann binden Sie damit diesen Teilbaum in den schon existierenden Teilbaum ein und haben damit eine Erweiterung Ihres existierenden Dateibaums. Sie müssen also in einem Linux-System nicht mit irgendwelchen Laufwerksbezeichnungen oder ähnlichen Dingen umgehen. Das interessiert aus Sicht der Anwendung überhaupt nicht. Es ist auch nicht mehr zu erkennen, wenn Sie es nicht erkennen wollen, wenn Sie wirklich hingucken wollen, wo ist denn das nun? Aufgrund der Namen werden Sie nicht mehr sehen, auf welchem Medium sich tatsächlich diese Dateien befinden. Sie werden also nicht erkennen, das ist mein Laufwerk C oder mein Laufwerk A oder irgend so etwas. Es ist in den Namensraum der gesamten Dateien eingebunden durch einen solchen Montiervorgang. Es gibt also dementsprechend nur einen Namensraum für Files in einem Unix-System. Der beginnt mit dem Zeichen Slash, Schrägstrich. Da geht also das Filesystem los in einem Unix-System. Die sogenannte Wurzel, auch wieder der Begriff Root. Wir hatten Root vorhin schon mal als das Nutzerkennzeichen des Systemadministrators. Jetzt haben wir den Begriff Root nochmal als Wurzel des Dateisystembaums in einem Unix-System, Linux-System. Die File-Namen, also das, was auf so einer Ebene in einem Verzeichnis existieren kann, ist typischerweise, und natürlich abhängig wieder von den verschiedenen Filesystemtypen, aber typischerweise 255 Zeichen lang, die beliebig sein können. Also Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden. Es gibt alle möglichen Sonderzeichen, die dort verwendet werden können innerhalb des Dateinamens. Das ist selbstverständlich und ist auch schon immer so. Pfadnamen, die sich dann daraus ergeben, dass man mehrere solche Verzeichnisnamen hintereinander hängt und damit quasi einen Weg durch den Dateisystembaum bildet, bezeichnet dann letzten Endes ein File, ausgehend eben von der Wurzel des Dateisystems, ein Verzeichnis, Schrägstrich, noch ein Verzeichnis und so weiter. Sie kennen das aus anderen Dateisystemen, denke ich schon, nur eben hier das Trennzeichen ist eben quasi das Slash, das Schrägstrich. Man kann sogar sagen, dass sich daraus, wenn das so ist, dieses Konzept verfolgt, dass also jede Zeichenkette in einem Pfadnamen, der also so aussieht und mit einem Schrägstrich endet, muss ein Verzeichnis sein. Weil dort geht es weiter, es gibt Einträge darin. Man benutzt dann die Begriffe absolute Pfadnamen, das sind eben die, die mit dem Schrägstrich beginnen. Die gehen also wirklich an der Wurzel los und man beschreibt dann Verzeichnisname für Verzeichnisname bis hin zur eigentlichen Datei, wenn man will. So etwas bezeichnet man als absolute Pfadnamen und relative Pfadnamen gehen vom sogenannten aktuellen Verzeichnis aus. Also Sie haben sich schon bewegt in Ihrem Dateisystembaum, stehen an einer ganz bestimmten Stelle und sagen, von hier aus steige ich jetzt entweder weiter ab im Dateisystembaum nach unten oder ich steige ein Stück auf und dann auf der anderen Seite wieder ab. Wie sieht das aus? Da unten gleich ein kleines Beispiel oder hier in der Tabelle ist ein Beispiel schon drin. Es gibt Namen mit fester Bedeutung, nämlich den Punkt. Das Zeichen Punkt bezeichnet immer das Verzeichnis selbst, in dem ich mich gerade verbinde. Sie können also selbst in einem Pfadnamen schreiben, Schrägstrich Punkt, Schrägstrich Punkt, Schrägstrich Punkt und verlassen damit nicht das aktuelle Verzeichnis. Sie bleiben also immer wieder an der gleichen Stelle. Das ist weiter aufregend, aber es ist halt eine Tatsache. Und als Beispiel ist das hier mal mit genannt in diesem zweiten Teil, das ist vielleicht wieder schlecht zu lesen, also EDC-Punkt-PassBD ist dasselbe wie EDC-PassBD. Wir können auch beliebig viele Schrägstriche schreiben, auch das noch als Ergänzung an dieser Stelle, auch das ist egal. Das ist manchmal ganz spannend, wenn man irgendwelche Skripte oder Programme oder so etwas schreibt und dann ergeben sich dann durch irgendeine Konstruktion an einer Stelle eben mehrere Schrägstriche, stört nicht. Punkt, Punkt ist ein Name für das übergeordnete Verzeichnis. Sie können also aus dem ausgehenden Verzeichnis eine Stufe nach oben gehen und dann dort wieder nach unten, sodass Sie also solche Namen verwenden können, Schrägstrich EDC, Schrägstrich Punkt, Punkt, Schrägstrich BIN, Schrägstrich PassBD, werden Sie auch gleich schreiben können, BIN, PassBD. Also Schrägstrich BIN, Schrägstrich PassBD. Diesen ersten Weg könnte man damit sich ersparen. Das ist also nur zur Verdeutlichung, das wird natürlich niemand machen, aber es verdeutlicht das Prinzip, wie es gemeint ist und wie es funktioniert. Das Spannende bei der Art und Weise mit Dateisystemen in einem Unix-Kontext ist, dass sich dieser Namensraum auch über mehrere Datenträger erstrecken kann, die an einem Rechner sich befinden, also wie vielleicht hier auf der linken Seite zu sehen, dass Sie eine Festplatte haben oder eine Partition auf einer Festplatte, in der ein Unix-Dateisystem sich befindet und das dann vielleicht so ausschaut wie hier. Es geht los mit dem Schrägstrich, dann gibt es Verzeichnisse, die heißen EDC, Home oder User. Kann viel mehr geben, so ein Ausschnitt. Und von dort aus ist jetzt durch eine solche Mount-Beziehung eine solche Konnektion hergestellt, wie Sie es dann hier sehen. Also ein Verweis auf eine andere Festplattenpartition oder eine andere Platte oder vielleicht eine CD-ROM oder USB-Stick oder was immer das sein mag. Und dort haben Sie genau die gleiche Konstruktion wieder, wo also dann auch wieder es beginnt mit einem Schrägstrich, quasi das Root-Verzeichnis auf diesem Datenträger, auf dieser Partition, in diesem Filesystem. Und dort geht es weiter, wieder dann mit Namen, wie eben hier THM. Und dann entsteht eben so ein Name, wie wir vorhin schon mal gesehen hatten, /home/THM. Das ist mein Home-Verzeichnis. Dort liegen meine Daten. Und ich habe beim Überqueren dieser Namen mehrere Datenträger überquert, ohne dass ich das als Benutzer bemerke. Ich habe also nicht gesagt, Laufwerk A, Laufwerk C, Laufwerk D, irgendwas, sondern ich bin nur diesem Namen gefolgt. Und der Benutzer kriegt davon überhaupt nichts mit. Das eigentlich Spannende dabei ist nun, dass man diese Übergänge von einem Rechner auch über das Netzwerk hinweg zu einem anderen Rechner erreichen kann und damit sich eine Konstellation ergibt, dass ich an einem zweiten Rechner genau den gleichen Pfadnamen benutze als Verwender, als Anwender, als Benutzer der Maschine und trotzdem in dem gleichen Verzeichnis rauskomme und es nicht mal bemerke, wenn ich es nicht bemerken will, dass ich nicht nur Grenzen zwischen zwei Datenträgern überwunden habe, sondern sogar noch zwischen zwei Maschinen und dort unterschiedlichen Platten selbstverständlich. Also das Beispiel hier eben auf dem Rechner 2 in einer Platte liegt genauso angeordnet, dieses Slash-Home-Verzeichnis und dort drin ist eben nun durch eine Mount-Beziehung eine Konstellation hergestellt worden, dass wir jetzt beim Überqueren dieses Namens den Rechner verlassen und auf dem zweiten Rechner ankommen und dort ebenfalls dann vielleicht, wenn ich wieder den Namen /home/thm verwende, wieder in diesem Verzeichnis dann ankomme, auf einem ganz anderen Rechner. Und ich als Benutzer merke das überhaupt nicht, dass ich den Rechner verlassen habe und meine Daten jetzt auf einer anderen Maschine liegen. Ich muss das nicht explizit irgendwie angeben. Ich kann als Benutzer immer wieder den gleichen Namen verwenden, egal auf welchem Rechner ich bin. Also das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Was gibt es für Filesystemtypen? Also was können Sie nun mit den Dateisystemen, oder was gibt es überhaupt für Arten von Dateisystemen, was wird von Linux-Systemen typischerweise unterstützt? Naja, es gibt eine ganze Menge. Einige davon habe ich hier mal als Link mit unterlegt. Die sind in der Linux-Distribution typischerweise einfach drin, die meisten davon. Einige können Sie sich auch nachladen, indem Sie sich die Software dafür besorgen, die natürlich auch immer entsprechend frei ist. Und es geht als erstes natürlich los mit einer Menge von verschiedenartigen Unix-Filesystemen. Ich sage, Unix ist eine Familie von Betriebssystemen. Jeder hat eigene Spezialitäten in der Implementation von Filesystemen. Und da geht es los, dass mehr oder weniger traditionelle und stabil und lange funktionierende Filesystem in Linux-System heißt ext2fs. An der 2 kann man schon erkennen, es gab da offensichtlich mal irgendwann noch was davor, aber das ext2fs ist das, was ich im Linux-Kontext quasi seit mehreren, vielen Jahren durchgesetzt und etabliert hat. Das ist das traditionelle Filesystem in Linux-System mit dem Namen ext2fs, wie gesagt. Genügt genau in einer solchen Struktur. Die genügen alle dieser Struktur. ext3 ist dann eine Erweiterung von ext2. Gibt es seit, weiß ich nicht, 2 oder 3 Jahren vielleicht. Hat ein paar erweiterte Eigenschaften gegenüber ext2. Wenn Ihnen der Begriff Journaling was sagt, ext3 ist ein Journaling-Filesystem. Will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen. Es gibt dann weitere Dateisysteme, ReiserFS, XFS, JFS von verschiedenen Herstellern. XFS und JFS waren Filesystem-Implementationen von kommerziellen Anbietern. XFS stammt von Silicon Graphics, JFS von IBM. Und die haben ihre Implementation quasi Open Source gestellt und damit sind sie in Linux integriert worden. Ebenfalls Journaling-Filesysteme. Minix ist dann noch ein Filesystem, was ebenfalls diesen Unix zur Unix-Kategorisierung unterliegt. Also ein breites Spektrum. Dazwischen stehen noch etliche mehr. Linux unterstützt aber auch eine Menge Nicht-Unix-Filesysteme. Also insbesondere könnte interessant sein, wenn Sie auf der gleichen Maschine vielleicht noch in Windows oder etwas Ähnliches installiert haben, dass Sie von der Linux-Installation aus auch auf VFAT oder FAT32-Filesysteme zugreifen können. Sie können auch auf NTFS-Filesysteme zugreifen, allerdings stabil funktionierend nur lesend. Ja, warum ist das so? Sind die Leute zu dumm, das NTFS zu implementieren? Das hat einfach was mit der Politik von Microsoft zu tun. NTFS ist eben nicht Open Source und auch die Spezifikation ist nicht offen. Und damit muss man, wenn man so etwas implementieren will, aus einer anderen Welt heraus, halt das durch scharfes Hingucken quasi implementieren. Und da können einem Details verborgen bleiben. Deswegen haben die Entwickler dort sich insofern beschränkt, dass sie sagen, stabil funktioniert der Zugriff nur lesend auf das NTFS. Sie sollen ja auch geschützt werden und nicht irgendwelche Daten darin dann verändert werden. Ja, dann gibt es eine zahlreiche Menge von Netzwerk- oder verteilten Filesystemen. Das, was ich hier oben in diesem Bildchen mit dem Überqueren von Rechnergrenzen schon angedeutet habe, genau das ist das, Netzwerk- und verteilte Filesysteme. Typisch NFS, Network-Filesystem in Entwicklung von Sun, vor etlichen Jahren, ist natürlich integriert. Es gibt OpenAFS, ein verteiltes Filesystem. Es gibt CIFS-SMB, CIFS-SMB. Das ist wiederum die Windows-Welt. Also Sie können auch, wenn Sie einen Windows-Server vielleicht im Netz stehen haben, der Laufwerke freigibt, an die können Sie mit dem Linux-System heran, die können Sie montieren, quasi in den Namensraum Ihres Linux-File-Systems einbauen und auch umgekehrt, und das ist eigentlich sogar der typischere Fall, nämlich Sie können die Dateisysteme, die in Ihrem Linux-System vorhanden sind, die Platten, die Sie dort drin haben, die Sie dort drin betreiben, quasi den Windows-Klienten zur Verfügung stellen und anbieten, sodass diese dann die ebenfalls bei sich als Laufwerke einbinden können. So, das funktioniert und dort ist eben GIFS-SMB das Stichwort. Und es gibt mehrere. Einige davon haben nur akademische Bedeutung, sind im Forschungsstadium. Wenn das interessiert, kann sich damit natürlich gerne beschäftigen. In der Regel alles offene und freie Software. Aber das sind die wesentlichen, denke ich. Gut, dann wollen wir uns angucken, wie sieht eine Datei in einem Unix-File-System aus? Welche Attribute hat ein File im Unix-File-System? Also man spricht auch von Metadaten, die also den Dateiinhalt oder die eine Datei in einem Unix-Kontext beschreiben. Diese Metadaten selber werden in dem Kopfsatz gespeichert, in dem Inode eines Files. Sie erinnern sich vorhin, Verzeichnis, da steht also drin Name und Nummer eines solchen Kopfsatzes, das ist genau der Verweis. Und in diesem Kopfsatz, in diesem Inode drin, stehen jetzt die folgenden Attribute eben drin. Da ist erstmal der Eigentümer des Files. Hier haben wir wieder Nutzer-ID, Gruppen-ID, das steht dort drin. Also wem gehört diese Datei, wer hat die mal angelegt? Oder wem gehört sie momentan? Es stehen dort drin Zugriffsrechte, die getrennt werden nach Rechten, die dem Nutzer, also sprich dem Eigentümer dieser Datei, zugeordnet werden oder zugebilligt werden. Weiterhin der Gruppe und anderen, allen anderen im System. Diese Rechte beziehen sich auf die Kategorien Lesen, Schreiben, als drittes typischerweise Ausführen, sobald es sich um Files handelt, oder Durchsuchen, also sprich ein Verzeichnis durchsuchen, Verzeichnis anschauen, sobald es sich um Verzeichnisse handelt. Es stehen drei Zeitangaben drin, nämlich die Zeitangabe, wann wurde die Datei zuletzt geändert, wann wurde sie zuletzt benutzt, wann war der letzte Zugriff auf diese Datei, und es steht drin, wann wurde das letzte Mal der Kopfsatz geändert? Also wann hat man zum Beispiel den Eigentümer der Datei verändert oder so etwas? Dann ist weiterhin enthalten die Filegröße, wie groß ist diese Datei? Und wie viele Verzeichniseinträge verweisen auf diese Datei? Also wie viele Namen hat diese Datei? Das steht in dem Kopfsatz ebenfalls mit drin. Sie können im Unix-File-System einer Datei durchaus mehrere Namen geben, sogenannte Hardlinks. Und wie viele das sind, das steht eben in dieser Angabe mit drin. Und dann schließlich natürlich das Wichtigste, das was einen eigentlich interessiert, es stehen Verweise auf die Datenblöcke. Also wo stehen jetzt auf meiner Platte, in meinem Speichergerät, nun tatsächlich die zu diesem File gehörenden Datenblöcke. Das alles wird also in diesem Inode zusammengefasst und beschreibt damit vollständig eine Datei. Zugriffsrechte war gesagt worden, wie sehen die aus im Unix-System? Sehen wir uns das mal an diesem Beispiel an. Ich kann es erkennen. Was Sie hier sehen ist, am Anfang, was in eckigen Klammern steht, und dann das Dollarzeichen, das ist immer dieser Prompt, also die Eingabeaufforderung in der Shell. Und danach habe ich ein Kommando hingeschrieben, das heißt ls-l, also ls Leerzeichen minus l Leerzeichen, und dann slash bin slash bash. Ich will also wissen, welche File-Attribute diese Datei mit dem Namen bin bash hat. Einige von Ihnen werden es wissen, was das ist. Binbash ist eine Shell. Das ist genau so ein Kommandointerpreter, sogar der typische und wesentlichste Kommandointerpreter in einem Linux-System. Wie sieht diese Datei aus? Die erste Kombination, die Sie hier sehen, die also losgeht mit minus rbx, r minus x, r minus x. Das sind genau die Zugriffsrechte. Danach folgen dann eine Zahl, in diesem Fall eine 1, das ist die Anzahl der Verzeichniseinträge, die es für dieses File gibt, also die Anzahl der Links, die Anzahl der Namen. Es gibt nur einen Namen für diese Datei und die heißt eben binbash, das ist der Name. Man könnte auch eine 2 stehen, da wird man nicht an der Stelle nur wissen, es gibt noch einen weiteren Namen, würden aber nicht wissen, wie der lautet. So nicht so trivial, den rauszubekommen. Als nächstes stehen die Zeichenfolgen root und sys, das sind Namen des Eigentümers. Root ist der Eigentümer, also der Administrator ist der Eigentümer dieser Datei. Für den gelten dann auch die Rechte, die Eigentümerrechte. Sys ist die Gruppe, die ebenfalls gegebenenfalls noch bestimmte Rechte zugebilligt werden können im Zugriff auf die Datei. Und danach steht eine Ziffernfolge, das ist die Größe, also die Datei ist eben 353.944 Byte groß, ist am 13. Oktober 1.23 Uhr das letzte Mal modifiziert worden und anschließend steht ihr Name. Gucken wir uns diese Zugriffsrechte noch ein bisschen genauer an. Oder diese erste Zeichenfolge, die also mit dem Minus beginnt, R, B, X und so fort. Das erste Zeichen da drin spezifiziert den File-Typ. Was ist das für ein File? Und dort steht eben, wir haben ganz am Anfang schon mal gesagt, was gibt es für Arten von Files, und genau das ist, wird in diesem ersten Zeichen kodiert. Wenn dort ein Minus steht, dann ist das ein reguläres File. Das ist das, was Sie üblicherweise eben als Datei kennen. Wenn dort ein D steht, dann ist das ein Verzeichnis, ein Directory und so fort. Sie sehen schon hier ein paar weitere Kennzeichen angegeben, was dort noch alles stehen kann. L würde als einen symbolischen Link bezeichnen und so fort. Danach folgen drei Triple jeweils, also drei mal drei Zeichen, die wir hier oben gesehen haben, eben RBX, R-X, R-X, jeweils drei Zeichen, insgesamt neun, die nun die Angaben der Zugriffsrechte für den Nutzer, sprich den Eigentümer des Files, die Gruppe und alle anderen Nutzer im System bezeichnen. Und die Tabelle gibt, ich denke, ziemlich vollständig an, was dort alles stehen kann an einzelnen, an den einzelnen Positionen und was es für eine Bedeutung hat. Wesentlich, denke ich, ist R für Read, B für Write und X für Execute, beziehungsweise im Fall, dass es sich um Verzeichnis handelt, dann Versuchen des Verzeichnisses. Sie können sich das in Ruhe angucken, um da dahinter zu kommen. Die wesentlichen Rechte sind halt Lesen, Schreiben und Ausführen. Und damit ist das relativ zunächst vielleicht komplex erscheinende Gebilde schon abgeschlossen. Mehr gibt es nicht. Das sind Unix-File-Rechte. Okay. Will ich den File- oder File-System-Begriff verlassen und mich dem zweiten zentralen Konzept, dem zweiten Begriff nähern, der ein Unix- oder Linux-System ausmacht? Und das ist der Begriff der Prozesse. Und zunächst klären, was ist ein Prozess? Nun wiederum, wie oben schon zu sehen, es ist also das zweite der grundlegenden Konzepte von Unix oder von Linux. Und das ist etwas schwerer zu fassen, was eigentlich ein Prozess ist. Ein Prozess ist oder definiert den Kontext der Programmabarbeitung. Manchmal liest man auch, ein Prozess ist im Programm im Zustand seiner Abarbeitung. Also, und da im Programm auf verschiedene Art und Weisen abgearbeitet werden kann, dabei verschiedene innere Zustände annimmt, nämlich in Abhängigkeit davon, was der Benutzer mit dem Programm nun macht, was er vielleicht für Eingaben vornimmt oder so etwas, ergibt sich also aus jeder neuen Abarbeitung eines Programms immer wieder ein neuer Prozess. Also immer dann, wenn ein Programm abgearbeitet wird in einem Unix-System, in einem Linux-System, spricht man von einem Prozess, der dabei entsteht, der dabei zustande kommt. Die wichtigste Umgebung eines Prozesses ist sein virtueller Adressraum. Also der Speicherbereich, in dem die gesamte Abarbeitung des Prozesses sich vollzieht und sich vonstatten geht. Und den wollen wir uns, oder kann man sich mal ein bisschen angucken. Hier wird immer der Begriff virtueller Adressraum benutzt. Das liegt ganz einfach daran, dass Sie sich schon aufgrund der Größe, die Sie hier sehen, natürlich vorstellen können, dass das wohl mit den wenigsten Maschinen, die man heutzutage so zu Hause hat, tatsächlich real abbildbar wäre. Aber trotzdem läuft jeder Unix-Prozess, jeder Linux-Prozess, insbesondere in einem im konkreten Linux-System, in einer solchen Folge virtueller Hauptspeicheradressen ab. Und typisch ist es, dass das 2 oder 3 Gigabyte groß ist, diese Folge dieser virtuellen Hauptspeicheradressen. Wer hat schon 2 oder 3 Gigabyte RAM in seiner Maschine stecken? Und diese Menge von Hauptspeicher ist in diesem Sinne eben virtuell. Wird dann auf den realen Hauptspeicher abgebildet. Da fragen Sie sich auch wieder, naja gut, kann man sich ja noch vorstellen, aber da macht das ja das System offensichtlich, haben wir vorhin gehört, mit mehreren mit mehreren Programmen oder eben mehreren Prozessen gleichzeitig. Also da steckt eine ziemlich ausgefeilte Logik dahinter, mit der das gemacht wird. Die im Endeffekt dazu führt, dass sich im realen Rahmen natürlich immer nur ein Ausschnitt dieses virtuellen Adressrahmens sich befinden wird und es sogar Situationen geben kann, wo von dem Prozess, selbst wenn es nur einer ist, aber eben der dann vielleicht tatsächlich einen derartig großen Speicherbereich adressieren will von 1 oder 2 Gigabyte, dass der sich niemals zu einem Zeitpunkt überhaupt im real physisch vorhandenen Rahmen befinden kann. Unix- und Linux-Systeme können damit umgehen. Und Sie können sogar mehrere solcher Prozesse gleichzeitig behandeln. Das ist ja natürlich nicht besonders performant, denn irgendwo müssen die Daten dann ja stehen und das wird man also auslagern auf Festplatten. Das Webspace wird dazu benutzt und dann wird es langsam. Das können Sie sich vorstellen, wenn also jedes Mal wieder die Daten von der Platte in den RAM zurückgebracht werden müssen und hin und her. Dieser virtuelle Adressrahmen, der ist nun aufgeteilt etwa nach diesem Schema, wie Sie das hier sehen können. Also die Adressen laufen dann eben von 000 bis irgendwie FFF, das ist ein Hexadezimal angegeben, und die sind entsprechend diesem Bild hier aufgeteilt. Danach sehen Sie auch, dass der eigentliche Linux-Kern, also der Kernel, immer irgendwie Bestandteil des Adressrahmens eines Prozesses ist. Der wird also immer in den Adressrahmen eines Prozesses mit eingeblendet, aber der Benutzerprozess, der Prozess, der also den Programm abarbeitet, kann natürlich an diesen Adressraum nicht ran. Das sind die Schutzmechanismen des Kerns davor, dass man also nicht im Kern irgendwelche Veränderungen aus seinem Prozess heraus vornehmen kann. Es befinden sich vielleicht von unten beginnend der Text, der sogenannte Text, das ist der Programmcode. Das ist typischerweise das geringste, der geringste Anteil an einem Prozess. Also das Stück ausführbare Programm, das tatsächlich ausgeführt wird von einem konkreten Prozess. Das belegt also unten da die paar Adressen. Danach befinden sich dann die Daten, die dieser Prozess benutzt. Das sind die Datenbereiche, die Sie als Programmierer irgendwann mal in Form von vielleicht globalen Variablen oder ähnlichen Dingen angelegt haben. Die liegen dann dort in Ihren Adressen. Und darüber liegt der sogenannte Heap. Das sind so Speicherbereiche, die ein Programm anfordern kann, dynamisch zur Laufzeit über entsprechende Systemaufrufe. Die werden dann an dieser Stelle eingeblendet in den virtuellen Adressraum. Und kommend vom Kern herunter wächst der sogenannte Stack. Das ist ein Bereich von Adressen, wo sich die Programmabarbeitung quasi vollzieht. Ja, wenn Sie schon mal selber programmiert haben, dann wissen Sie sicherlich, dass man typischerweise Programme strukturiert, indem man sie in mehrere Funktionen zerlegt, Prozeduren, die sich dann gegenseitig aufrufen. Und das kann natürlich zu einem konkreten Zeitpunkt, je nachdem, was das Programm eben konkret für die Anwendung gerade tut, eine unterschiedliche Aufrufreihenfolge von Prozeduren sein. Und diese Art und Weise, was also gerade abgelaufen ist, das spiegelt sich dann in dem Stack wieder, wenn man so will. Und das ist natürlich für jede Abarbeitung eines Programms immer wieder individuell, und für jeden Prozess gibt es diesen virtuellen Adressrahmen. Nun ist die Frage, wie kommen denn solche Prozesse zustande, oder besser, wie werden denn Programme tatsächlich in einem Unix- oder Linux-System gestartet? Naja, dafür gibt es einen Systemdienst, der heißt Fork, Fork wie die Gabel. Und genau das macht er auch. Ein Prozess entsteht nämlich immer dadurch, dass sich ein schon existierender Prozess, also im Programm, was schon abgearbeitet wird, diesen Systemruf benutzt, Fork, und sich dabei quasi teilt. Es wird ein neuer virtueller Adressrahmen aufgespannt. Das macht der Linux-Kern in dem Moment, wo also die Applikation diesen Systemruf benutzt. Und es doppelt sich quasi der virtuelle Adressrahmen, und in dem Programm selber kann man nun erkennen, bin ich, nachdem Fork aufgerufen worden ist, in dem rufenden Programm, also bin ich derjenige, der den Prozess erzeugt hat, oder bin ich der Prozess, der gerade erzeugt worden ist. Das kann man also erkennen, wenn man solche Dinge programmiert. Man kann dann anschließen, wenn wir sagen, gut, habe ich noch nicht viel erreicht. Also jetzt habe ich quasi das gleiche Programm zweimal da. Zwei Adressräume, und beide arbeiten das gleiche Programm ab und befinden sich offensichtlich nur an unterschiedlichen Stellen. Der eine ist immer an der Stelle, wo er das aufgerufen hat, ist quasi der Elternprozess. Das ist auch ein wichtiger Begriff. Das ist also der erzeugende Prozess, wird Elternprozess genannt. Und der andere, der gerade entstanden ist, ist offensichtlich der Kindprozess, der eben jetzt an einer etwas anderen Stelle, aber trotzdem in der gleichen, im gleichen Programm sich befindet. Und nun wird an dieser Stelle der Programmierer dann dafür sorgen, dass man nun eine neue, ein neues Programm ausführt. Das wird das Typische sein. Und dafür gibt es einen weiteren Systemruf, der heißt exec. Und der führt dann ganz einfach dazu, dass jetzt ein neues Programm geladen wird. Woher lädt man im Programm? Na, aus dem Dateisystem. Man gibt also einen Pfeilnamen, einen Pfadnamen an, wo eine auszuführende Datei steht. Und der exec-Systemruf wird jetzt in den schon vorhandenen virtuellen Adressraum einfach den Inhalt dieser Datei hineinkopieren. Da gibt es ein paar Mechanismen dafür, wie so ein Pfeil aufgebaut sein muss. So, das können Sie sich leicht vorstellen. Und übergibt dann quasi dem dort geladenen Programm, das macht das alles dieser exec-Systemruf, also eine Funktion des Systemkerns, die Steuerung. Und damit ist ein neues Programm losgegangen. Also zwei Systemrufe, die dafür sorgen, dass ein neuer Prozess entsteht zuerst und als zweites in diesem neuen Prozess dann ein anderes Programm abgearbeitet wird. Dabei entsteht eine Prozesshierarchie, ganz ähnlich wie die vorhin schon gesehene Filesystemhierarchie, die also baumartig aufgebaut ist. Und die sehen wir uns gleich noch an. Die Frage bei dieser Geschichte, wenn das also so ist, es gibt immer einen Elternprozess und der macht dann irgendwie mal einen Fork und erzeugt dabei ein Kind, dann ist natürlich die Frage, irgendwie muss es ja mal losgehen. Also wer ist denn sozusagen der Übervater über allem? Also wer ist denn der erste Prozess, der dann alles weitere mal aufspannt? Das ist ein ganz spezieller Prozess natürlich, aber es ist genauso nach den gleichen Prinzipien funktionierender Prozess und der wird während des Ladens des Kernels erzeugt und der führt auch immer ein und dasselbe Programm aus und das heißt init. Das gibt es in jedem Linux-System, das gibt es in jedem Unix-System, das ist immanenter Bestandteil, der erste Prozess, die erste Ausführung, die zustande kommt, ist init und das ist ein ganz spezielles Programm, die also mit Bestandteil des Systems quasi ist. Also dort ist der Übergang vom, der während des Bootens des Linux-Kernels entsteht, wird irgendwann mal dieser Init-Prozess erzeugt, dieser erste Prozess, der führt dann dieses Programm Init aus und dann geht's los. Ja, dann sind wir im Anwendungsbereich und Init hat dann wieder eine Konfigurationsdatei, die heißt etc-init-tab und dort drin steht dann, wie es weitergehen soll. Dann weitere Prozesse aufgespannt, die ganze Oberfläche wird hochgefahren, aber immer in dieser Art und Weise. Ein Prozess erzeugt einen anderen Prozess. Was anderes gibt es nicht. Keine Geheimnisse, dieses einfache Verfahren. Dateien, Prozesse. Es entsteht also durch diese Art der Ausführung eine solche Prozesshierarchie. Wenn Sie nachher hingucken, werden Sie an dem Bild erkennen, dass das eben 5 Jahre alt ist, als wir das erste Mal gemacht haben für den Linux-Tag. Und das Wesen dabei ist, dass jeder dieser Prozesse, der dabei entsteht, jetzt durch eine Menge von Ding gekennzeichnet ist. Das erste Mal, oder das erste, was Sie sehen, es gibt eine sogenannte Prozess-ID. Das ist die Zahl, die hier immer steht. Als erstes, das ist quasi ein Identifikator, wo anhand dessen der Linux-Kern die Prozesse voneinander unterscheidet. Also eben eine ID, die alle mit sich herumtragen in einer Beschreibungsdatenstruktur der Prozesstabelle, die im Linux-Kern geführt wird. Alle diese Programme führen ein bestimmtes Programm aus. Wie Sie sehen können, führt dieses, kann ein gleiches Programm, also ein Programm mit dem gleichen Namen, eben zum Beispiel die Bash durchaus, und das ist nicht ungewöhnlich, sondern eher typisch für ein Linux-System, natürlich mehrfach ausgeführt werden, eben, aber eben in verschiedenen Prozessen, jeder in dem eigenen Adressraum, die sich auch gegenseitig nicht in ihre Adressräume gucken können. Das ist natürlich Bestandteil der Speicherverwaltung in dem Linux-System. Und jeder dieser Prozesse, die also hier das gleiche Programm ausführen, also hier zum Beispiel die Bash, wird natürlich einen anderen Zustand haben, weil der Benutzer, der damit arbeitet, ja irgendetwas anderes gemacht hat. Die machen ja nicht alle dasselbe. Also demzufolge wird der virtuelle Adressrahmen jeweils anders aussehen. Und insbesondere haben diese Benutzer, die nun so eine Bash haben, vielleicht dann nun weitere Prozesse ausgeführt und irgendwelche Kommandos oder Programme gestartet. Was wir noch sehen an dem Bild ist, dass es offensichtlich Prozesse sind, die für verschiedene Benutzer laufen. Das ist das, was ich vorhin schon mal andeutete. Ein Linux-System kann also zu einem Zeitpunkt verschiedene Benutzer gleichzeitig unterscheiden in einem konkreten Systemzustand. Und das wird eben genau gemacht, indem Bestandteil dieser Prozessbeschreibung auch immer wieder mit die UID des Benutzers ist. Jetzt verstehen Sie vielleicht auch, was beim Login eigentlich passiert. Also wenn Sie sich anmelden an einem solchen System, wird ein Prozess für Sie gestartet. Das macht dann genau dieses Login-Programm, was mit speziellen Privilegien läuft. Das hat nämlich Root-Rechte, also quasi die Rechte des Gottes in der Linux-Umgebung. Und dieser Login-Prozess wird dafür sorgen, dass das für Sie definierte Login-Programm gestartet wird und dabei die Eigentümerangabe, für wen wird dieser Prozess ausgeführt, entsprechend gesetzt wird. So steht also bei jedem Prozess dran, wer führt den aus, also wem gehört dieser Prozess. So steht also an jedem Prozess dann wiederum, hier mal symbolisch bezeichnet, dann halt wieder die UID des entsprechenden Benutzers dran. Und aufgrund dessen, dass jeder Prozess das mit sich herumschleppt, für welchen Benutzer er arbeitet, ergeben sich dann die Möglichkeiten, welche Fähigkeiten dieser Prozess hat, im System auf eine Datei zuzugreifen oder eben auch nicht, gesteuert über die Angaben, die in dem, was wir vorhin gesehen haben, bei den Dateien. Also ein relativ einfacher Mechanismus, wie man so etwas machen kann. Ja, was kann man hier noch sehen an dem Bild? Vielleicht dieses komische Wörtchen Pipe, was hier an einer Stelle steht. Das ist ein weiterer wichtiger Mechanismus, den in Linux oder Unix-Kern zur Verfügung stellt. Ein Kommunikationsmechanismus zwischen Prozessen, die nämlich über eine Pipe miteinander reden können. Man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Pipeline. Also auf der einen Seite schreibt einer der Prozesse etwas in die Pipeline hinein und auf der anderen Seite nimmt der andere Prozess das raus und verarbeitet das weiter. Genauso etwas kann man sich hier vorstellen. Wenn Sie schon mal in einem Unix-System oder Linux-System gearbeitet haben, dann wissen Sie auch, was das macht. Das LS und das WC, das ist nichts Anrüchiges, steht für Word Count. Das ist also ein kleines Programm, was in der Lage ist, die in seiner Standardeingabe ihm zufließenden Daten dahingehend zu zählen, nämlich wie viele Zeichen sind das, wie viele Worte sind das, wie viele Zeilen sind das. So etwas kann man manchmal brauchen, ganz kleines Programm. Und das LS, das haben wir vorhin schon mal gesehen, das gibt also aus eine Liste der Dateien in einem Verzeichnis. Und wenn Sie es ohne Option aufrufen, gibt es tatsächlich nur die Namen aus der Dateien in dem Verzeichnis. Und wenn ich dann also sage LS, Pipe, WC, dann kriege ich auf diese Art und Weise halt heraus, wie viele Dateien gibt es in dem Verzeichnis. Weil WordCount zählt mir eben die Worte, jedes Wort ist ein Dateiname und damit weiß ich, das Verzeichnis hat so viele Dateien. Das ist wieder der Ansatz, den ich schon ganz am Anfang nannte, aus meiner Sicht, aus Sicht vieler Leute, die Stärke eines Unix-Systems, der Konzepte, die da drin stecken, kleine Programme, die ganz kleine Aufgaben lösen, eben sowas, Worte zählen. Und die kombiniert man mit Hilfe solcher einfachen Mechanismen dann zu größeren, interessanteren Dingen. Das ist natürlich ein simples Beispiel, das sich vorstellen kann. Ja, ein Wort vielleicht noch zu dem, was ganz rechts steht in dem Bild. Inetd, und darunter steht Daemon. Das ist also das ist auch ein Prozess, der in einem, im Kontext eines Unix-Systems abläuft, aber mit ein paar bestimmten Eigenschaften. Eben sogenannter Dämon, also etwas Geisterhaftes. Das ist ein Prozess, der sich von den anderen zunächst mal dadurch unterscheidet, dass er eben nicht für einen konkreten Benutzer läuft. Er läuft natürlich auch für einen konkreten Benutzer, typischerweise nämlich für Root, oder aber eben auch für einen anderen Benutzer. Das kann man konfigurieren und einstellen. Und der hat die Eigenschaft, insbesondere im Sinne des Inetd, der hier steht, so etwas zu tun, da überwacht, die eingehenden Netzwerkverbindungen. Der Inetd macht so etwas und hat ein eigenes Konfigurationsfile, wo man sagen kann, was er tun soll, wenn auf dem Netzwerk bestimmte Anfragen kommen, was er dann tun soll. Und der hat eben nun in der Folge schon was gemacht. Er hat also, weil eine entsprechende Anfrage kam, einen sogenannten Telnet-Daemon gestartet. Das ist also ein Prozess, der es ihnen ermöglicht, über das Netz sich auf einer anderen Linux-Maschine oder Unix-Maschine anzumelden. Heutzutage würde man an der Stelle vielleicht lieber den Secure Shell Daemon dafür benutzen, nicht Telnetd. Warum? Telnetd überträgt übers Netz im Klartext, SSHD verschlüsselt. Und dieser Telnetd hat dann weiter einen Login-Prozess durchgeführt und hat den Benutzer angemeldet, der dann nun seinerseits nun auch wieder eine Bash ausführt. Dann steht da ein FTP-Daemon, das ist ein File-Transfer-Protokoll, also Netz Konstruktionen. Gut, wollen wir es damit an der Stelle gut sein lassen. Noch ein paar Worte zum Prozessmanagement. Die meisten Dinge hatte ich jetzt schon mitgenannt. Also die Prozesse werden vom Kern verwaltet. Es gibt dazu Verwaltungsdatenstrukturen, eine Prozesstabelle. Und in dieser Prozesstabelle werden eben geführt die Prozess-ID, die wir hier oben jeweils gesehen haben, die Prozess-ID des Elternprozesses. Man kann also immer auf diese Art und Weise dann den Baum auftrieseln, wenn man weiß, wer die Eltern sind. Wird auch dazu führen, dass natürlich, wenn man so etwas verfolgt, irgendwann mal immer 1 oben steht. Also ist halt ein Baum. Alle hängen irgendwie dann doch an 1 über verschiedene Stufen. Stehen solche Dinge mit drin, wie wir schon gesagt haben, Nutzer- und Gruppenangaben. Die bisher verbrauchte CPU-Zeit steht dran. Das ist ein wesentliches Kriterium für das Scheduling. Scheduling ist eine Funktion des Kerns, die also festlegt, wann oder welcher Prozess, wenn mehrere gleichzeitig bereit wären, als nächstes wieder abgearbeitet zu werden, welcher davon dran ist. Da gibt es also verschiedene Strategien. Die einfachste Strategie ist immer den zu nehmen, der bisher am weitesten benachteiligt war, damit der mal wieder drankommt. Also der bisher am wenigsten CPU-Zeit verbraucht hat, zum Beispiel. Dann steht die Priorität mit dran, die jedes Mal neu berechnet wird durch den Kern für die Prozesse, wird im Kontext von der Interrupt-Behandlung gemacht. Es steht ein Nice-Wert dran, der wo also im Prozess sagen kann, ich will nett sein zu den anderen. Ich will also, wenn sich mehrere um die CPU bewerben, will ich der sein, der andere vorlässt. Ich will also nett sein. Ich schränke meine Priorität damit quasi ein. Man kann die Priorität nicht erhöhen als Benutzer in einem Unix-System. Unix-System, das kann nur root, einfacherweise, da kann sich vordrängeln. Aber normale Benutzerprozesse können das nicht. Und dann werden natürlich eine Ausgabebeziehungen verwaltet, die eben so etwas bezeichnen wie offene Dateien, so mit welchen Dateien arbeitet der Prozess gerade, welche anderen Kommunikationsbeziehungen hat er zu anderen Prozessen. Gut, zu den Pipes habe ich schon was erzählt. Das Ganze steht in dem Kontext, dass es also dass jeder Prozess solche Ein-Ausgabe-Beziehungen führt, die immer dadurch gekennzeichnet sind, dass es eine Standard-Ein-, Standard-Ausgabe und eine sogenannte Standard-Fehler-Ausgabe gibt. Diese können umgelenkt werden. Standardmäßig sind die immer mit dem Terminal verbunden, sodass, wenn Sie eine ganz einfache Applikation schreiben, dann wird die also immer, wenn Sie es nicht anders angeben, nicht aus irgendwelchen Dateien im Dateisystem lesen, sondern eben immer von der Standard-Eingabe. Und die Standardeingabe ist typischerweise Ihr Terminal, beziehungsweise die Tastatur an Ihrem Terminal. Sie tippen dann also dort etwas hinein und die Ausgabe erfolgt immer auf das Terminal, das ist die Standardausgabe. Und ein weiterer wesentlicher Mechanismus neben den Pipes, die wir schon kurz gesehen hatten, ist, dass man also die Standardausgabe eines Prozesses in die Standardeingabe eines anderen Prozesses umlenken kann durch eine solche Pipe. Und das kann man nicht nur einmal machen, sondern mehrfach. Sie können also mehrere Programme hintereinander immer mit einer Pipe hängen und die reichen sich dann quasi ihre Daten durch. Es gibt noch eine Menge weiterer Prozesskommunikationsmechanismen. Signale ist noch sehr wichtiger. Da wird benutzt, um Prozesse über asynchron auftretende Ereignisse zu informieren. Also insbesondere macht auch der Kern so etwas, wenn er also irgendwie feststellt, dass irgendwas nicht koscher ist mit dem Prozess, zum Beispiel eine Speicherschutzverletzung oder sowas aufgetreten ist, dann schickt er dem Prozess ein entsprechendes Signal und der Prozess kann nun das Signal behandeln und kann sagen, was er damit machen will. Wenn also Speicherschutzverletzung er verursacht hat, weil er auf irgendeine Adresse zugegriffen hat, auf die er hätte nicht zugreifen dürfen oder dort steht nichts Korrektes, dann würde er in der Regel sich abbrechen. Aber er könnte vorneweg natürlich auch noch irgendwas tun in dieser Signalbehandlung, vielleicht noch irgendwelche Daten retten oder so etwas. Es gibt noch weitere Kommunikationsmechanismen. Damit will ich nicht weiter darauf eingehen, zumal auch die Zeit vorangeschritten ist. Ich denke, es ist deutlich geworden, um das zusammenzufassen, dass also es tatsächlich in einem Linux-System nur zwei solche wesentlichen und primären Mechanismen gibt, also Dateien und Prozesse, die geeignet miteinander kombiniert die gesamte Funktionsweise eines Linux-Systems ausmachen. Also alles, was man darüber lesen kann, wie solche Linux-Systeme funktionieren, lässt sich im Endeffekt immer darauf zurückführen, dass es Prozesse sind, die Programme ausführen und die Programme liegen in Dateien. Das ist das Wesen. Ich danke Ihnen.